Moin. Billy Graham, wer hat Billy Graham gekannt? Also nicht persönlich, aber so schon mal hören. Er ist von uns gegangen, ne? Er ist gestorben, 99 Jahre alt. Also er wurde auch getauft als das Maschinengewehr Gottes. Weil wenn der evangelisiert hat, Feuer frei. Also wow. Und da, wo er jetzt ist, geht es ihm bestimmt oder 100% besser, als es ihm vorher ging. Aber er wurde mal gefragt, würdest du irgendetwas anders tun, wenn du es nochmal zu tun hättest? Und er hat eine tolle Antwort gegeben. Er hat gesagt, oh ja, ich würde viel mehr Zeit mit Gott verbringen. Ich würde viel mehr Zeit mit Gott verbringen. Schon krass, oder? Aber ich fand's toll. Jetzt die zweite Nachricht. Ist jemand müde heute Morgen? Ist jemand um 5 aufgestanden heute Morgen? Eishockey? Wow, oder? Was eine Truppe, oder? Ich meine, du musst dir mal vorstellen, die haben Schweden weggebatscht, mehrfacher Olympiasieger, Weltmeister. Dann haben sie Kanada weggeballert. Die Schweiz, genau. Und fast die Russen, ne? Verlängerung und alles so, ne? Wow. Und wenn man jetzt mal die Spieler vergleicht, egal wer, die deutschen Spieler sind eigentlich schlechter wie die ihrer Gegner, auf jeden Fall. So, wie kommt es, dass die dann trotzdem so weit gekommen sind? Wisst ihr warum? Durch Gemeinschaft, durch die Kraft, durch das Zusammenhalten. Und das bringt mich jetzt sofort wieder aufs Männerstammtisch. Wir hatten Männerstammtisch am Freitagabend und das war... Wow. Wir haben dann da gesessen, so runden Tisch haben wir gegessen und dann sagt der Bernd ganz trocken, hey, wir sind eigentlich 13, gell? Ja, das Abendmahl, wie viele Leute waren da? 13, ne? Und das war echt eine gesalbte Zeit. Also ich bin einfach dankbar und wir haben da so eine kleine Veränderung gemacht, irgendwie auch. Rechenschaft, jetzt, Rechenschaft. Öffne dich deinem Bruder. Und das ist was, was wir brauchen. Dass wir einander kennenlernen, einander stärken, einander schwächen und dass wir ja einfach füreinander da sind in der Gemeinschaft der Heiligen. Und das hat mich am Freitag weggebatscht. Das war richtig cool. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt ist es rum. Es war auch richtig gut. Wir haben zusammen sauber gemacht, die Küche, das war, glaube ich, noch nie. Ich hoffe, es ist einigermaßen sauber, aber wir haben das zusammen gemeinsam gemacht und das war toll und innerhalb von 20 Minuten waren wir fertig, alles war happy, gut, klasse, toll. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt ist es vorbei, ne? Und dann komme ich nach Hause, denke ich, was geht denn hier ab? Dann ist mein Haus voll Frauen und denke ich, aha, ach ja, stimmt, ja, die hatten ja Bibelabend, aber das war ja Wahnsinn, was da los war und das war einfach toll. Ich merke eine Erweckung in unserer Gemeinde. Und darauf freue ich mich. Und das ist so spannend einfach. Das ist einfach ganz toll. Und ich freue mich, euch alle hier zu sehen. Aber das soll jetzt nicht die Predigt gewesen sein. Jetzt machen wir mal ein bisschen... Was? Lang das nicht? Gottes Wort. Der Titel für diese Predigt soll sein Ermahnung zu Gebet und Dankbarkeit. Ermahnung zu Gebet und Dankbarkeit. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt mal aufschlagen in Kolosser 4, Vers 2 bis 6. Kolosser 4, 2 bis 6. Paulus ist im Knast, ne? Der ist an so einem Zuchthaus. Ne? In Rom hockt er da irgendwo und das wurde geschrieben so ungefähr 60 nach Christus. Er ist im Knast und er schreibt dann diesen Brief an die Kolosser. Ne? Warum macht er das? Weil einfach das Problem war oder ist dort, das war ein Mischvolk, kann man sagen, da waren viele Juden, aber auch viele Heiden. Und da waren viele Dinge im Argen. Aber lass uns jetzt erstmal Kolosser 4, Vers 2 bis 6 lesen. Ich lese es einfach mal vor. Beharret im Gebet, also nicht nur beharret, seid ausdauernd im Gebet und wachet in demselben mit Danksagung und bete zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, um das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich auch gebunden bin, auf dass ich es offenbare, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit gegen die, welche draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Ja, also wie gesagt, Paulus war in Schieferstadt im Knast da, weil er halt ein bisschen zu viel Jesus gemacht hatte, das war einfach zu viel. Und hat trotzdem gesorgt für seine Schäfchen, weil das war ja so ein Billy Graham der damaligen Zeit. Ja, ne? Der ist rausgezogen und hat Gemeinden gegründet und hat es einfach, wow. Ja gut, in dem Knast, dann hat er einen Brief geschrieben an die Kolosser, weil, also wie gesagt, die Gefahr bestand der Irrlehren. Also das war so ein, da waren viele Juden, die nach dem Gesetz versucht haben zu leben, und dann waren auch die Heiden, also wir. Und da war unheimlich viel Irrlehre. Ne? Also viel Irrlehren wurden da verbreitet. Und das Evangelium oder das Christus-Ding, das war so sehr, sehr verwaschen. Und das war damals, ne? Also so 2000 Jahre her. Ne? Wie sieht es denn bei uns überhaupt aus? Ne? Gut, wir sind jetzt lauter Heiden, aber wir sind bekehrte Heiden, die wir hier sitzen, hoffe ich alle. Wenn nicht, jetzt ist der Tag. Auf jeden Fall aber geht es darum, wie viel Irrlehren gehen bei uns umher? Fällt euch da irgendwie was ein? Also mir fällt da tausend Dinge ein. Ne? Da gibt es dann die Yoga-Klasse, da, wo dann und der Buddha und der Hindu und der Allah und diesen ganzen Kram. Und es wird immer mehr Teil unserer Kultur. Ach ja, wir nehmen so viel Rücksicht auf alle, dass das alles so, ja, dass keiner sich auf den Schlips getreten fühlt, ne? Und dann fährst du an einem Auto vorbei, und da siehst du so ein Winnetou-Feder da, und du denkst, aha, noch so einer, ne? Und dann gibt's so viele komische Lehren, wo ich denke, boah, Paulus hat einen Brief für uns geschrieben, ne? Das ist ja nicht nur, dass das damals war, wir sind mittendrin. Unsere Kultur, unsere Zeit verändert sich so rasend schnell. Durch diese Flüchtlingskrise werden wir infiltriert von Moslems, was nicht unbedingt schlecht ist, aber dadurch verändert sich alles. Es ist eigentlich sogar gut, weil wir können dann versuchen, Jesus nahezubringen für die Moslems, die jetzt hier sind. Das einzige Problem, das wir da haben, ist, es wirft uns durcheinander, ja. Es macht alles ein bisschen, oje, das war doch immer alles schön. Wir haben unsere Gemeinde gehabt, unseren Gottesdienst und alles war gut. Und jetzt auf einmal kommen diese ganzen komischen Leute hierher. Was sollen wir da tun? Und das ist genau eine Ermahnung von Paulus zum Gebet. Das Erste, was wir tun müssen, ist nicht Panik, sondern beten. Dass Gott uns befähigt, dass, weil wir sind ja Vertreter für ihn, ne? Also wir sind ja die Botschafter, wir sind beauftragt, hinauszugehen, wir sind beauftragt, in unserem eigenen Land Leute von Jesus zu erzählen, und jetzt haben wir eine Riesenchance. Lass uns einfach damit anfangen. Ich denke, es ist an der Zeit, weil sonst wäre es ja nicht so, ne? Also, wenn Gott nicht haben möchte, dass die Moslems zum Glauben kommen, dann wären sie ja nicht da, oder? Weil wir hingehen, das können wir ja nicht alle, also hat Gott sie einfach hierher geschickt. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir unseren Dienst übernehmen, unsere Aufgabe erfüllen. Wir sind so liberal geworden, ne? Und selbst bei den christlichen Gemeinden, da ist es ja so, das ist so liberal, da hört man Zeug, ja, da Hauptsache mir gefallen den Leuten, ne? Da werden dann Homosexuelle eingesegnet, da werden dann homosexuelle Pfarrer werden Pfarrer und oder Pfarrerinnen und boah, da geht ja alles, oder? Da Hauptsache, die Menschen mögen es und kein Widerstand. Ist das, was Gott von uns will? Nee, das ist nicht, was Gott von uns will. Gott hat uns einen Maßstab gegeben, und das ist die Heilige Schrift. Und das ist der Maßstab, an dem wir uns richten sollten. Wir sind zu liberal geworden. Es gibt viele Beispiele. Darum fordert Paulus uns auf, im Kolosser 4, Vers 1, seid ausdauernd im Gebet. Er hat nicht gesagt, hopp, es ist jetzt halt so, was soll ich denn machen? Das ist halt der Lauf der Zeit. Das steht da nicht. Ne? Paulus war bewusst, was da gerade abgeht. Und jetzt ist meine Frage, ist es uns bewusst, was da gerade abgeht? Sind wir bereit, aufzustehen und zu beten? Für die Menschen, für unsere eigene Gemeinde, für die Menschen, die nach Deutschland kommen, für diese ganzen Esoteriker, für diesen ganzen Schnickschnack-Kram da, sind wir bereit, aufzustehen und sagen, ja, wir wollen Jesus verkündigen, wir wollen Jesus dienen, oder sagen, na, das Leben ist kein Ponyhof, es ist halt so. Und was mir aufgefallen ist, ist, er hat nicht gesagt, du Einzelner, sei wachsam, Markus, sei mal ein bisschen wachsam da, gell? Oder Inge oder Manfred, sei mal ein bisschen wachsam, sondern ihr seid wachsam, ihr, die Gläubigen. Und das schließt keinen aus, ne? Das kann nicht sagen, na ja gut, Gebet ist nicht so meins, nee. Ihr seid wachsam. Und was natürlich die Grundvoraussetzung ist, um dieses Gebet und diese Wachsamkeit, ist einfach eine Beziehung zu Gott. Es reicht nicht, wenn ich sonntags morgens in den Gottesdienst komme und sage, das war aber schön heute, das hast du fein gemacht, und gehe dann wieder heim und denke, zum Glück ist nicht jeden zweiten Tag Sonntag, sondern ich brauche eine lebendige Beziehung zu Gott. Ich muss und ich darf, weil ich ein Kind Gottes bin, aus seinem Wort lernen. Ich darf die Gemeinschaft der Heiligen genießen, wie wir das ein Stück weit Freitagabend gemacht haben und die Damen ganz genauso. Das ist Gemeinschaft und das dürfen wir genießen. Und warum ist das? Damit wir wissen, um was es überhaupt geht. Ich meine, wir sollen füreinander beten, aber wenn ich euch nicht kenne, wenn ich dich nicht kenne, für was soll ich denn da beten? Ne? Wen kenne ich denn nicht so gut? Simon Kreiser, den kenne ich kaum. Und ich weiß überhaupt nicht, für was ich den beten soll, weil ich kenne den ja gar nicht. Also die Grundvoraussetzung, damit wir erstmal dorthin kommen, damit wir Dank sagen können im Gebet, ist erstmal die Gemeinschaft. Ich muss euch erstmal kennenlernen, ihr müsst mich kennenlernen. Und das ist die Grundvoraussetzung, eine lebendige Gemeinschaft haben. Einfach eine Gemeinschaft, wo wir sagen, wow, ich weiß, dass der Manfred ein Problem hat, weil er alt ist. Nee, Quatsch. Und ich habe ein Problem, weil ich so toll bin oder was? Nee, Quatsch. Lasst uns aufeinander eingehen. Lasst uns einfach zusammenwachsen im Glauben als Geschwister der Heiligen. Und das ist ganz wichtig, das darf man nicht, ja, wir denken, wir tun das immer so ab, naja, ich bete ja so morgens mal und mache so eine Andacht, ne, klasse, ich habe da den Oswald, den Össi Chambers und ich habe das, mache das mit ihm und das ist alles toll, sonntags da, wie gesagt, bin ich hier, ja, was ist denn aber dazwischen? Wir haben das lebendige Wort von Gott gekriegt, lass uns Zeit da drin verbringen. Lass uns Zeit mit Gott verbringen. Und das ist meine große Schwäche. Also ich muss das erzwingen. Das kommt bei mir, meine Frau, ich bewundere meine Frau, die nimmt die Bibel und die liest und auf einmal ist Nacht und dann sage ich, hallo? Ich beneide meine Frau ihre Disziplin und ihren Hunger für das Wort und ich bete und wünsche, dass wir das alle haben. Warum hat Paulus diese Briefe an die Kolosser und Epheser und diesen ganzen Briefen geschrieben? Damit sie wissen, wo er steht, wie es ihm geht und zeitgleich, damit er weiß, was er tun kann für die Kolosser, für die Epheser, für die Galater und für die ganze Gemeinde, die er gegründet hat. Und ich glaube, das ist genau das, was Paulus uns zeigt, ist, habt Gemeinschaft, lebt miteinander, füreinander. Römer 12, Vers 12 bis 13. Römer 12, 12 und 13. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet, Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft mit Danksagung. Wachet, also danket Gott. Haben wir das alle kapiert? Also seid einfach dankbar. Ne? Also ich bin ja so ein Spezialist in dieses Verdrehen dieser Ereignisse, weil ich bin ja Heizungsbauer, Heiko, cool, ne? Wir sind eigentlich die Tollsten da. Auf jeden Fall habe ich das schon mal, glaube ich, erzählt. Auf jeden Fall ist es so, ich komme zu einem Kunden und soll die Heizung reparieren. 4 Stunden später, voller Verzweiflung, stehe ich immer noch da und denke, oh, lieber Gott, bitte. Nee, das habe ich nicht gedacht. Aber erst, ich habe alles probiert. Ich habe jeden angerufen. Ich habe Ersatzteile ausgetauscht, die es noch gar nicht gab. Das Ding ging gar nicht. Das ging nicht. Total voller Verzweiflung habe ich irgendwann mal gedacht, oh, jetzt bleibt mir nichts mehr anderes übrig. Jetzt muss ich doch mal beten. Dann bin ich raus ins Auto und habe gedacht, lieber Gott, bitte. Mach was. In 5 Minuten später lief die Heizung. Okay. Was haben wir daraus gelernt? Wenn der Heizungsbauer betet, wird eng, Christoph, genau. Aber es hat mir gezeigt, wie verdreht ich eigentlich bin. Ne? Ich nehme das erstmal in meine eigene Hand. Ich habe das ja schließlich gelernt. Ne? Ich habe ja schließlich Bibelstudium gemacht. Ich habe ja schließlich, ich bin hier im Hauskreis, ich mache ja Männerfrühstück, Männerstammtisch, Frauenfrühstück, Frauenbibelkreis, mache ich ja alles. Ich kann das ja alles. Ich brauche den ganzen Kram gar nicht. Und das hat mir gezeigt, wie verkehrt es war. Was ich tun darf und soll. Wichtig. Listen, hör zu. Das könnt ihr auch gerne teilen. Twitter, Facebook, wie die ganzen Dinge heißen, könnt ihr gerne teilen. Achtung, jetzt kommt's. Dankt Gott zuerst und dann steht auf morgens. Egal, was die Umstände sind. Nochmal. Zuerst, bevor wir irgendwas machen, dankt Gott. Und dann geh in den Alltag. Und ich habe das total verkehrt rum. Ne? Also ich, wie gesagt, ich wurschtel mal vor mich hin und dann klappt es nicht und dann gehe ich zu Gott. Ach, danke, lieber Gott. Gell? Was ist denn aber jetzt der Fall, wenn das Gebet nicht erhört wird? Oder es wird erhört, aber mit Nein beantwortet. Ne? Was ist dann? Was sind unsere Nöte? Was sind unsere Beschwerden? Ich habe Wünsche, Träume, ich würde gerne, was weiß da nicht, ich hätte gerne ein Haus, ich hätte gerne ein Auto oder ich würde gerne meine Rechnungen einfach mal bezahlen oder ich würde gerne das Leiden von meinem Vater wegnehmen, der übrigens momentan nicht gut drauf ist da. Da könnt ihr wirklich alle für beten, weil er ist voll Krebs, er ist 94 Jahre alt und er kennt Jesus nicht. Also das wäre so ein Gebetsanliegen. Wo war ich denn? Ah ja, okay. Lass uns zuerst zu Gott reden. Bring ihm deine Probleme klar. Aber wir dürfen nicht unser Glück oder unsere Freude abhängig machen von unseren Umständen. Also nur weil es mir gut geht, bin ich jetzt nah bei Gott. Was ist, wenn mir es nicht gut geht, bin ich da immer noch nah bei Gott. Setze die Priorität Gott an deine erste Stelle und nicht den Umständen entsprechend. Ne? Zuerst Gott, danke Gott. Ja, Herr, ich verstehe überhaupt nicht, warum ich kein Geld habe, für Heizöl zu kaufen. Ich verstehe das gar nicht. Ich arbeite doch, ich mache doch. Ist doof, klar, aber danke Gott, dass du am Leben bist. Danke Gott, dass du eine tolle Frau hast. Danke Gott, dass du tolle Kinder hast. Danke Gott, dass du Essen hast in deinem Kühlschrank. Wir sind die Privilegierten hier in Deutschland. Ist -9 Grad. Ich stehe da mit dem Shirt und schwitze. Ne? Es dankt Gott. Und wenn wir wirklich ehrlich sind, seitdem wir mit Gott wandeln, passieren schlimme Dinge, kein Thema, auch in unserem Leben, weil wir sind nicht gefeit davor. Aber Gott versorgt uns, oder? Haben wir mal eine Situation gehabt, Mal ganz ehrlich, guckt mal in euch rein. Hattet ihr schon mal eine Situation, wo uns Gott nicht versorgt hat? Ich glaube eher nicht. Ganz gleich wie schlimm. Gott versorgt ihn. Also zuerst Gott. Zuerst Gott. Dann steht auf, macht euch einen Kaffee und geht hinaus. Und nicht nur geht hinaus, sondern Paulus sagt uns auch und bittet, dass eine Tür geöffnet wird für das Evangelium. Ich habe genug mit mir selbst zu tun, oder? Auch hier, versuch mal die Priorität von dir selbst wegzunehmen und versuch mal die Priorität auf Jesus zu lenken, dass er dir eine Chance gibt, für das Evangelium weiterzugeben. Und manchmal, ganz klar, ich habe den Fehler am Anfang gemacht, ich war frisch bekehrt, Feuer und alles klasse, super, ich muss jedem erzählen. Und manche Leute haben mich dann Dinge gefragt, ich habe keine Antwort darauf, aber da habe ich dann irgendwas erfunden, ne? Ich habe dann so lang drum rum geredet, dass ich gedacht, oh, und hinterher habe ich gedacht, oh, halt doch einfach den Mund, gell? Und es ist viel besser manchmal ehrlich zu sein und zu sagen, hey, boah, da muss ich selbst nachschauen, keine Ahnung. Aber lass uns Verkündiger des Evangeliums sein, lass uns ein gottesfürchtiges Leben leben, lass uns im Wort leben und lass uns einfach Zeugen sein durch unser Leben, wie wir unser Leben leben. Und es wird sich keiner mehr erinnern, was der Graf am, was ist heute, 23.2. oder irgendwas, was der daher gelabert hat, das wird keiner mehr wissen. Da hat es mal einen russischen Politiker gegeben, Nikita Khrushchev, der hat vor der UN, kennt der noch jemand den Namen? Khrushchev, das war so ein Glatzkopfer wie ich, bloß war der noch dicker wie ich. Der hat eine Rede vor der UN gehalten. Kein Mensch kann mehr sagen, um was es da ging, aber was er gemacht hat, er hat seinen Schuh ausgezogen und hat mit dem Schlappen mit seinem Schuh auf dem Pult rumgekloppt. Das kann ich sogar noch erinnern, ne? Also nicht, was er gesagt hat, sondern das, was er getan hat, war das Zeugnis, ne? Und ich glaube, da träumen die Russen wahrscheinlich heute noch davon, dass er das gemacht hat. Und ich habe es auch nicht vergessen, weil ich denke, wow, krass, das habe ich noch nie gesehen, ne? Und sind wir das? Die Leute müssen sich nicht erinnern, was wir daher gelabert haben, sondern wie wir unser Leben gelebt haben, was für ein Zeugnis wir gegeben haben. War ich gastfreundlich? War ich liebevoll? War ich ein Diener? Habe ich gesehen die Nöte der Bedürftigen? Habe ich das gesehen? Oder habe ich einfach nur, ich lebe mein eigenes Ding? Wir müssen eins begreifen, das gilt auch für mich. Rat mal, es geht nicht um mich oder dich. Es geht nicht darum, dass uns gut geht, sondern es geht darum, Gott zu verherrlichen. Es geht nur darum, dass Gott verherrlicht wird. Das ist unser Auftrag. Wir haben nur ein Anrecht bei Gott. Nur ein Recht bei Gott haben wir. Und zwar, Achtung, ich darf mich Kind Gottes nennen. Und das war's. Und das ist es wert, dass ich hinausgehe. Zeugnis geben von meinem Gott, von meinem geliebten Jesus, der mich so sehr liebt. Und dann geht's noch weiter, ne? Es geht nicht um mich, klar, sondern seid bereit zu leiden. Das ist nicht, jetzt wird hart, ne? Ich meine, solange wie wir hier sitzen und so essen, ich habe schon wieder Hunger zu essen. Okay, ist noch ein bisschen. Solange wir diesen Komfort haben, wir haben Essen, wir haben alle einen schönen Job, wir gehen auf die Arbeit und ja, hopp, die Familie ist auch okay, alles wunderbar. Dann kommt die Leidensphase und der Matthäus hat da was geteilt. Der muss bei den Kindern sein. Nee, da ist er. Open Doors. Und genau das, wenn du mal was erfahren willst über Leiden der Geschwister, dann kommst du am 6. April hierher in die Chapel. Details werden noch bekannt gegeben von Open Doors. Der Matthäus wird uns da einiges berichten. Und da wirst du mal erleben oder hören, was Leiden für Christus bedeutet. Und das ist eine harte Nummer. Wie leiden wir? Das heißt, ich möchte jetzt nicht unseren Leuten abtun, ne? Finanzielle Nöte, Krankheit und so weiter. Jeder hat seine eigenen Nöte und jeder hat sein eigenes Leiden, ne? Sei es emotional, materialistisch, irgendwas. Jeder leidet auf seine Art in irgendeinem Gebiet in seinem Leben. Und da kommt es darauf an, wie wir das annehmen, dieses Leiden. Haben wir Vertrauen oder zweifeln wir an der Liebe Gottes? Er liebt uns, weil wir seine Kinder sind. Wandelt in Weisheit. Das ist das Nächste. Kauft die Zeit aus. Wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was? Aber jetzt lesen wir erst nochmal Epheser 5, Vers 15 bis 17. Seht nun darauf, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern sucht zu verstehen, was der Wille des Herrn ist. Versucht zu verstehen, was der Wille des Herrn ist. Kauft die Zeit aus. Ich habe jetzt mein Geldbeutel nicht dabei, gell? Was meint er damit? Vom Griechischen übersetzt her, nicht, dass ich Griechisch kann, aber man kann das ja googeln, dann heißt es, das ist ein bestimmter Zeitabschnitt. Und ich denke, dass das bedeutet, in unserem Lebenszeit kauft die Zeit aus. Also in unserer Zeit kauft die Zeit ein. Dient dem Herrn in eurer Zeit. Nicht, dass Gott uns benötigt, aber Gott möchte uns benutzen, weil wir so wertvoll sind, weil wir seine Kinder sind. Lass uns einfach beten. Lass uns Gemeinschaft haben. Lass uns den Willen Gottes suchen. Den Willen Gottes suchen. Ich habe also, Gott hat zu mir noch nie gesprochen, gell? Also, ich war schon mal auf dem Berg oben da, am Wendelstein. Es war schön. Und ich habe gedacht, jetzt wäre doch so eine Gelegenheit auf der Spitze. Aber nee, hat er nicht. Und ich glaube, bei den meisten von uns wird es auch so sein, dass er nicht persönlich zu uns unbedingt spricht. Aber er spricht zu uns durch sein Wort, durch seinen Geist, durch das Gebet. Er offenbart uns seinen Willen. Das macht er. Das hängt also nicht von Gott ab, dass er nicht mit uns sprechen will, sondern es hängt an uns. Sind wir bereit, Gott zu empfangen, was Gottes Plan für uns ist? Da muss jeder von uns überdenken. Sind wir auf dem Weg Gottes oder, ja, gut genug? Gebet ist Konversation, eine Unterhaltung. Zum Beispiel der Markus und ich haben uns vor dem Gottesdienst unterhalten. Das war, wenn ich mich so mit Gott unterhalte, ist das Gebet. Das muss nichts Besonderes Heiliges darstellen, sondern Konversation mit Gott. Und Gott liebt es, wenn seine Kinder mit ihm reden. Wer alles ist, Papa und Mama? Es gibt doch nichts Schlimmeres, oder, wenn euch eure Kinder ignorieren, oder? Also, wenn du denkst, hallo, und dann gibt es nichts Erfreulicheres, wenn dein Kind dir ihren Tag mitteilt, oder? Wenn dein Kind sagt, oh, heute in der Schule war richtig, boah, Stress, krass, oder oh, heute habe ich mich gar nicht. Und das möchte Gott. Gott möchte, dass wir mit ihm kommunizieren. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Jetzt kommen wir die dumme Sprüche, oder? Salz, Gewürz, was soll denn der Kram, ne? Also habt ihr schon mal Pommes ohne Salz gegessen? Das geht gar nicht, oder? Also Pommes ohne Salz, das ist wie Brot ohne Nutella. Guter Vergleich. Wobei das alte Nutella war besser wie das neue, aber egal. Salz. Pommes ohne Salz geht nicht. Salz zum einen, es gibt zwei Dinge, für was ich verstehe, für was Salz gut ist. Zum einen zum Würzen. Und das Wort Gottes ist das Salz, das unser Dasein würzt. Unser, unserer Existenz, das Wort Gottes, würzt, ist das Salz für unsere Seele, für unseren Geist. Und das ist für was, so Pommes, Salz, das Heilige Schrift für uns. Ja, so, Vergleich. So, jetzt gibt es aber noch einen Grund, warum es Salz gibt. Die Seemänner unter euch wissen das. Wenn die auf lange Schifffahrt gegangen sind, haben sie das gepökelt, heißt es, ne? Das eingesalzenes Fleisch, damit es haltbar wird. Für das ist Salz auch noch da. Salz ist zum Haltbarmachen, in Klammer, das Wort Gottes ist zum Haltbarmachen in einer verlorenen, gottesfeindlichen Welt. Und wir brauchen das Wort Gottes, das Gebet und die Gemeinschaft, um haltbar gemacht zu werden. Wir müssen gepökelt werden. Versteht ihr, was ich meine? Ja, oder? Wir müssen gepökelt werden, dass wir dranbleiben am Wort des Gottes. Ne? Also es bringt nichts, wenn ich das Fleisch jetzt da hinlege und es pökelt als Story. Und wenn ich das mit Nana nicht mache, dann passiert nichts. Dann geht das Fleisch immer noch kaputt und das Pökelsalz liegt immer noch da. Aber ich muss es vermischen. Ich muss dieses Fleisch, dieses Wort Gottes mit dem Salz, mit meinem Wollen, mit meinem Dienen wollen, ich muss das vermischen und dann werde ich haltbar gemacht, gepökelt. Das war ziemlich cool, oder? War nicht schlecht, ne? Wir müssen genießbar sein und ein Segen. Aber, und natürlich, wie es in Kolosser 4, Vers 6 steht, damit ihr wisst, sollt ihr jedem, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Wie gesagt, am Anfang meines Glaubenslebens habe ich dann irgendwas erfunden. Ne? Lass es, lass es. Lass dich führen vom Geist Gottes. Und je mehr Zeit du mit Gott verbringst, in seinem Wort, im Gebet, im Heiligen Geist, er wird dir offenbaren, was du sagen sollst. Punkt. Ohne Fehl. Und wenn du die Klappe halten sollst, dann wird er das auch mitteilen. Mach einfach zipp. Und es ist gut so. Wir sind nicht verantwortlich zur Bekehrung von Menschen. Wir nicht. Wir wollen nur ein Werkzeug sein. Lass uns bereit sein. Lass uns bereit sein, ein Werkzeug zu sein, die manchmal reden und die einfach manchmal still sind. Und das war hart für mich, weil ich habe ja eine... Wir sollen einen Einfluss auf die verfallene Gesellschaft dieser Welt ausüben. Was sind unsere Einflüsse? Wie können wir die Welt beeinflussen? Göttliche Maßstäbe. Wir haben die 10 Gebote. Wir haben die Gebote Gottes. Nächstenliebe. Extra Schritte gehen, im Dienen wollen, im Hilfsbereit sein. Einfach füreinander da sein. Das sind diese Unterschiede. Den Unterschied, den wir machen können. Wie können wir einen Unterschied machen? Nicht, wenn ich so stofflich durchs Land laufe, sondern, hey, ich habe gehört, dass dir geht es jetzt momentan nicht gut. Kann ich irgendwas tun? Amerika haben sie eine tolle Sitte, da wäre das cool. Wenn da jemand krank oder irgendwas ist, dann kocht irgendjemand immer was. Ich finde das toll. Und das machen auch Nichtgläubige. Ne? Also die Schwester hat jetzt... Mantelentzündung oder irgendwas, liegt im Bett, dann kommt ihre Schwester und hey, kein Problem, ich koche für dich, ich sorge für dich. Und das wäre doch für uns sowas, ne, wo man Zeugen sein könnte, sagen, boah, wo dann die Welt denkt, boah, das ist krass, gell? Boah, der hat es gemacht, ohne dass er irgendwie was dafür will, ne? Warum hat denn der das überhaupt gemacht? Und dann kommen wir vielleicht auch ins Gespräch über, warum wir das gemacht haben, ne? 1. Petrus 3, Vers 14. Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Petrus sagt, glückselig seid ihr in der Verfolgung. Ich meine, das hört sich schon bekloppt an, oder? Ich meine, sei froh, dass da einer ins Knick schlacht oder so. Wenn wir um Jesu willen leiden, das ist auch wichtig, gell? Achtung, das können wir auch teilen, ne? Ist gut. Wenn wir um Jesu willen leiden, sind wir privilegiert und geehrt, dass Jesus uns so etwas zutraut. Wenn wir um Jesu willen leiden, sind wir privilegiert und geehrt, dass Jesus uns das zutraut. Zum Beispiel, jetzt mal gerade gehen wir mal wieder auf den Bau. Der Markus Kohl muss jetzt ein Mosaik machen, ne, so im Tempel von Grünstadt. So richtig, boah. Wen schickt denn da hin? Ich glaube nicht der Lehrling, oder? Oder der Auszubildende oder irgend so ein der Hagelhoffner Gesell, sondern er wird selbstverständlich seinen besten Mann daherstellen, oder? Der, wo das kann. Der, wo das drauf hat. Er wird nicht irgend so Gurk hier stellen, wo denkt, oh, ich hoffe, dass er das findet. Und so ist es mit Gott. Gott wird uns wird nur zulassen, was wir ertragen können. Das ist wie so eine Feuerprobe irgendwo. Ach, er sagt, boah, wie bei Hiob, ne, wo er sagt, der wird nicht fallen. Der Teufel wird ihn nicht besiegen. Er wird bei mir bleiben. Und das weiß Gott. Und das sind manchmal Gründe, warum wir leiden dürfen. Leiden, nicht leiden müssen, sondern leiden dürfen. Wir dürfen leiden, weil Gott uns für wertvoll erachtet. Weil Gott denkt, wow, mein Markus, ey, boah, der ist toll. Der schafft es. Und das ist einfach das. Und warum müssen wir manchmal durch? Wir waren auch, meine Frau und ich, 17 Jahre in der deutschen Wüste. Keine Gemeinde, keiner liebt uns. Alles Kacke und alles, was weiß da nicht überhaupt. Und jetzt haben wir die Gemeinde schlechthin. Ne? Warum sind wir da durchgegangen? Ich glaube, damit wir Erfahrungen sammeln können, damit wir Zeugnis geben können, damit wir andere Gläubige erbauen können, ermutigen können, damit wir ein authentisches Zeugnis geben können. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir häufig durch verschiedene Leiden gehen müssen. Glückselig seid ihr, die ihr der Verfolgung Jesu willen privilegiert seid, ihr leidet. Heiligt vielmehr Gott in eurem Herzen. Das Herz ist das Heiligtum, in dem Jesus Christus angebetet werden möchte. Schau auf dein Herz. Ist dein Herz rein mit Gott? Lebe in Einklang mit Jesus. Lass uns ein gutes Gewissen haben. Jeder von uns hat ein Gewissen. Das hat nichts damit zu tun, aber gläubig ist er da nicht. Ach, ein Mörder hat ein Gewissen, ne? Das Gewissen klagt an und das Gewissen zeigt uns unsere Sünde auf. Und dadurch entsteht Schuld, Scham, Angst, Sorge und Verzweiflung. Sind wir als Gläubige schuldig in vielen Dingen? Klar. Ich bin genauso schuldig wie der Nichtgläubige. Kein Unterschied. Nur der große Unterschied ist, kehrt um, tut Buße. Stell deine Sünde unter das Kreuz Jesu Christi. Und er wird deine Sünde mit seinem teuer erkauften Blut reinwaschen. Das ist an Golgatha passiert. Er hat unsere Sünde vergeben. Er hat uns reingewaschen. Zusammenfassung. Jetzt kommt noch was Gutes, Achtung. Das kann er aufschreiben noch. Das kommt aber nicht von mir, aber das macht nichts. Ist trotzdem gut. Punkt 1, Achtung, Gebet. Jetzt kommt's. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Das könnt ihr beim Johannes Hadl auch hören, das war so cool. Da habe ich gedacht, boah, Batsch, das passt. Ne? Nochmal. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Trete in Verbindung mit Gott. Er liebt es. Er liebt dich. Gemeinschaft, zweiter Punkt. Habt Gemeinschaft, stärkt euch, passt aufeinander auf. Für was sollen wir beten, wenn wir uns und unsere Bedürfnisse nicht kennen? Macht diesen extra Schritt. Lernt Gemeinschaft. Macht einen eigenen Hauskreis auf. Macht eine Zittergruppe oder irgendwas, was weiß der nicht. Macht irgendeine Gruppe auf, wo ihr euch besser kennenlernt. Oder die Harfe oder die Flöte oder was weiß ich. Habt Gemeinschaft. Ich flehe euch an. Wir werden einander noch brauchen. Das ist der Anfang der Anfechtungen, die wir haben. Wir brauchen die Gemeinschaft der Heiligen. Das sage ich eigentlich immer, gell? Den Willen Gottes suchen, das ist der dritte Punkt. Forsche nach Gottes Willen im Gebet, im Wort Gottes und seinem Heiligen Geist. Forsche nach. Jeder hat die Möglichkeit. In dieser freien Welt Deutschland hat jeder die Möglichkeit. Wir haben alle eine Bibel, die meisten sind zugestaubt. Vierter Punkt, seid Zeugnis in der verlorenen Welt. Lebt als Vorbild in Verbindung mit Gott. Seid das Licht, seid das Salz, seid die Würze auf dieser Erde. Lasst uns haltbar, lasst uns gepökelt werden, damit wir Gott dienen können. Ich glaube, wir leben in einer Riesenchance in unserer heutigen Zeit momentan. Ich glaube, wir leben in einer Zeit der Erweckung. Das kann keiner abstreiten. Was da momentan abgeht in Deutschland, Europa, ich glaube, ich freue mich drauf, ein Teil sein zu dürfen auf dieser Erweckungsfahrt. Und ich freue mich drauf, was Dinge passieren in den Landeskirchen. Wir haben zum Beispiel eine neue Pastoralreferentin bei der katholischen Kirche in Grünstadt. Die liebt Jesus und die batscht weg. Und das ist wow. Und das sind so Zeichen, wo für mich, da passt was, da passiert was. Und ich finde es einfach toll. Zum Schluss noch ein paar Bibelverse, dass es göttlich bleibt. Sie verharrten, Apostelgeschichte 2, Vers 42, ihr könnt es einfach zuhören. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brots und in den Gebeten. Apostel 2, 44, alle aber, welche glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam. 2, 46, und indem sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. 74, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volke. Und das allerletzte jetzt, ich verspreche es, Johannes 15, 12. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Das ist nicht nur irgendeine Floskel, das ist ein Gebot von Gott. Und das können wir uns auch nicht aussuchen. Manche sind nicht so gern, manche liebt man nicht so gern. Ne? Manche denken, ach, der Graf wieder davon, ich hätte auch daheim bleiben können. Halt. Entscheidet euch auch, mich zu lieben. Es ist eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung. Ermahnung zum Gebet und zur Dankbarkeit. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir, dass du uns erlöst, Herr, dass du uns liebst, dass du uns nah bist, Herr. Dass du uns nicht gehen lässt, Herr, dass wir deine geliebten Kinder sind, Herr. Lass uns gemeinsam einander lieben. Gleich wie Jesus uns geliebt hat. Danke, Jesus, dass du uns so würdig empfindest, dass du uns so sehr liebst, Herr. Nach dem Lied wird Bernd, der weiß es noch nicht, aber den Segen sprechen. Nach dem letzten Lied jetzt. Ich danke euch für eure Geduld und ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche. Und ich bete, dass Gott euch ganz nah zu sich hinzieht. Und lass es passieren, lass es einfach passieren. Amen.
Amen.
Cheers. Amen.